Echte Freunde und virtuelle Welten. Willkommen in der Extended Reality, eurem Podcast für VR, AR und Gaming.
Yo, herzlich willkommen zu der dritten Folge vom VR-Podcast Extended Reality. Heute mit dem Folgentitel Simulatoren und Simulationen, Reales virtuell. Wir begrüßen einmal euch da draußen, die Zuschauenden an den Empfangsgeräten oder auch die Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt, um euch ungefähr eine Stunde ein bisschen berieseln zu lassen, worüber wir heute zu erzählen haben. Und ich möchte einmal die Runde hier begrüßen, der wir zusammengekommen sind. Da haben wir einmal, jetzt mal kurz gucken, da oben den Motion Basti. Hallo.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend an die Zuhörer und nochmal an euch.
Und direkt daneben, da haben wir den Stefan.
Hallo, ich sage gar nicht guten Abend, weil es kann auch sein, dass ihr das morgens hören werdet oder mittags oder wann auch immer.
Und der Hanni ist mit dabei.
Ja, hallo auch von mir. Schön, dass wieder alle eingeschaltet haben.
Und last but not least, der Nanni.
Ja, hallo von mir, einen schönen guten Mittag. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, sehr schön, wunderbar. Ja, ich sehe, ihr habt Spaß an den Backen, ihr habt Lust. Und ich würde sagen, ich bin der Jan. Ich bin heute der Moderator und führe ein wenig durch die Sendung. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einer kleinen Aufwärmübung an. Leute, was war denn eure erste Simulation, die ihr mal gespielt habt, die ihr mal erfahren habt? An was erinnert ihr euch dann noch? Habt ihr da spontan einen Gedanken? Einfach frei raus, wer möchte.
Kann ich machen. Also, wenn ich jetzt einfach blind drauf los denke, dann ist es bei mir tatsächlich der C64 mit dem Spiel Grand Prix. Ein Formel-1-Rennspiel. Es tut mir leid. Das ist das Erste, woran ich mich erinnere, wenn ich jetzt sagen kann, Simulation. Ja, ich hatte sicherlich irgendwas Wichtiges vergessen. Wahrscheinlich war Asteroids eine Weltraumsimulation. aber so als Simulation so zum Spielen ist es tatsächlich dieses Spiel gewesen. So. Plädoyer beendet. Mhm.
Ich darf da vielleicht direkt einsteigen. Vielleicht warst du der große unbekannte Freund von mir. Ich habe auch Grand Prix als erste Erfahrung bei einem Bekannten, wo ich aber nicht mehr weiß, wer das war. Vielleicht waren wir ja zusammen damals.
Kann gut sein. Das ist höchstwahrscheinlich so.
Ja, also bei mir war es, es muss 1991 gewesen sein, am PC. Und zwar war das eine Flugsimulation. Ich weiß leider nicht, wie das Spiel hieß. Wir hatten auf jeden Fall, gab es da hier von unserem, von so einem ganz kleinen Flugplatz, der hier bei uns in der Nähe ist, gab es da ein von irgendwelchen Fans gemachte Flugplatz, den gab es für diesen Simulator. Und da mein Vater auch großer Modellflieger immer war und sich auch dafür interessiert hatte, hatten wir am PC diesen Flugsimulator. Natürlich immer schön mit Tastatur, aber hat Spaß gemacht.
Cool. Ja, dann komme ich noch dran. Ich habe auch C64 Erfahrungen gemacht mit Simulatoren. Und zwar das erste, wo ich mich, also als erste ernsthafte Simulator, an den ich mich erinnere, war Gunship. So ein Hubschrauber-Simulator, wo man in so einem Kriegsgebiet rumfliegen musste, und da hat man so eine Schablone auf die Tastatur gelegt, wo dann die ganzen Knöpfe erklärt waren. Ja, das war meins.
Ja, ich habe auch ein bisschen überlegen müssen, was meine erste Simulation war, aber ich glaube, es war tatsächlich bei meinem besten Freund, der Vater hatte damals einen 286er PC, und da war es, meine ich, auch wirklich der Flugsimulator 1988 oder so. Das war eine sehr stark vereinfachte Polygongrafik. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht und man konnte irgendwie ein paar Bomben irgendwo noch abwerfen und so weiter. Das war so eine der Missionen, die ja noch mit eingebaut waren. Und ja, das hat uns irgendwie natürlich am meisten Spaß gemacht. Ne? Oder irgendwie ein bisschen rumballern. Ja, genau. So, das war.
Ja, das gab es bei uns nicht, Bomben und rumballern. Also wir waren schon eher immer auf Simulation und ohne irgendwie, ohne Gewalt. Ne? Ja. Mein Vater auch großer Gewaltgegner. Es war zwar so eine pixelige Polygongrafik, aber ich erinnere mich, man konnte schon hier bei uns am Biggesee entlang fliegen. Der war also als Biggesee erkennbar hier bei uns im Sauerland. Also
okay.
War schon cool.
Ich kann mich daran erinnern, bei dem Flugsimulator, da gab es nur irgendwelche größeren Städte in den USA und wenn man Glück hatte, weiß nicht, war dann noch irgendwie ein Wahrzeichen oder so, das war dann mit 5 Strichen am Gebäude irgendwie etwas außer mehr modelliert und aber die Gebäude kannten wir irgendwie auch alle gar nicht so, deswegen, naja, okay. Ja, cool. Da hat ja jeder von uns dann etwas andere Erfahrungen gemacht, beziehungsweise Basti und Nanni, ihr habt ja anscheinend da zusammen irgendwie im Wohnzimmer gesessen und gespielt. Ich wollte eigentlich anfangs noch erwähnen, wie wir auf die Folge hier gekommen sind, auf das Thema. Das habe ich voll irgendwie verbaselt noch zu erwähnen, so, weil ich finde es schon ganz wichtig. Deswegen ist unter anderem unser Motion-Basti auch wieder hier und auch unter seinem Namen Motion und nicht nur Basti. Der hatte nämlich die Idee, uns mal einzuladen. Und da haben Hanni und Nanni im letzten Jahr schon die Einladung wahrgenommen und der Stefan und ich haben das im Januar dann gemacht, denn der Motion Basti hat ja, wie man in einem tollen Video vom Stefan nämlich noch sehen kann, das hat er nämlich schön aufbereitet von unserem Besuch, hat er ein Motion Seat und nicht nur irgendein, sondern ein richtig krasses Teil. Und damit kann man wunderbar Flug- und Fahrsimulationen erleben. Und da haben wir gedacht, das ist doch mal ein schönes Thema, um auch das mal hier zu betrachten. So sind wir auf das Thema gekommen, das kurz noch als Nachgedanke. Ich wollte noch mal einmal das Thema so weit aufrollen. Ich habe mal, wie man es halt schon mal macht, bei Wikipedia mal nachgeguckt, so unter Simulation. Und was da so, ich sag mal, so die Art Definition im Prinzip einer Simulation ist. Und da steht eben halt die Simulation oder Simulierung bezeichnet die Nachbildung von realen Szenen zum Zwecke der Ausbildung, in Klammern Flugsimulator oder Patientensimulator, oder der Unterhaltung, in Klammern Flugsimulator oder Zugsimulator, oder der Analyse oder dem Design von Systemen, deren Verhalten für theoretische, formelmäßige Behandlungen zu komplex sind. Das fand ich ganz interessant, das mal nochmal so zu lesen. Also im Prinzip geht es ja bei Simulationen oftmals darum, irgendetwas, was real existiert, was real stattfindet, eben halt am Computer, am Videospielgerät, wie auch immer, dann eben halt virtuell zu simulieren. Und so wie man das jetzt eben halt zum Beispiel bei dem Flugsimulator eben halt hat, das kam zum Beispiel daher, die Anekdote möchte ich auch kurz eben halt anbringen. Es gab mal einen Piloten, der hieß Bruce Hardwick und der war auch so ein bisschen computeraffin neben seiner Fliegerei und er hat ein Unternehmen gegründet, das hieß Sublogic. Und die haben im Prinzip 1982 auf dem Apple II Computer übrigens den Flight Simulator rausgebracht. Das war sozusagen die erste Version des Flight Simulators. Damals hieß es noch nicht Microsoft Flight Simulator. Das kam dann interessanterweise, weil wohl so gut an irgendwie und Microsoft hatte auch Wind von bekommen, dass sie gesagt haben, naja, das Ding reißen wir uns mal unter den Nagel und haben eben halt Anteile gekauft und haben das irgendwann dann komplett übernommen, die Lizenz und haben dann daraus den Microsoft Flight Simulator gemacht. Und das war dann eben halt ab 1984, dass sie dann darauf folgend dann alle 1 bis 4 Jahre dann neue Versionen rausgebracht haben. Und ab 1993 gab es das dann eben halt nur noch für Microsoft-Betriebssysteme, da haben sie es dann eben halt komplett, naja, exklusiv gemacht, ne? Ja, so, und da geht es ja im Prinzip darum, auch eben halt etwas Reales, also die Fliegerei, ja, am Computer dann darzustellen, und zwar so real wie möglich. Die, wie ich ja vorhin erwähnte, was dann eben halt aus einfacher Polygongrafik zuerst bestand, wurde dann eben halt immer feiner mit tollen Texturen und dann eben halt einer immer größeren, komplexen Simulation ja, des Flugverkehrs, des Sprachverkehrs, der dahinter herrscht, Bewegung am Flughafenboden. So, und das führte im Prinzip dann auch dazu, dass zum Beispiel der Microsoft Flight Simulator X, der kam 2006 raus, erstmals die Erde zum Beispiel als komplette Kugel dargestellt hat. Ne? Vorher war das im Prinzip immer nur so Kartenabschnitte, wo man, in denen man geflogen ist und so weiter, aber da war es wirklich so, dass eben halt die komplette Erde einmal so rundherum praktisch simuliert worden ist. Und der Flight Simulator 2020 hat dann im Prinzip das dann nochmal eine Stufe höher gesetzt, dass sie im Prinzip die Bing-Satelliten-Kartenmaterial dann eben halt verwendet haben, um das eben halt dann auf die Erdkugel dann eben halt draufzusetzen, sodass ein möglichst realistisches Abbild dann geschaffen worden ist. Ja, und dann gab es eben halt noch ein bisschen KI-Magie dann dabei, und dann wurden eben halt 3D-Gebäude noch irgendwie da herausgezaubert, um das möglichst besser zu machen. Teilweise ist es ja so, dass die Gebäude dann jetzt auch schon per Hand dann nachmodelliert werden. Wer hat denn Erfahrung von euch mit dem Microsoft Flight Simulator?
Ja, ganz viel tatsächlich. Aber jetzt, ich würde ja gerne, weil ich kannte das noch nicht, den Flight Simulator, den du gerade, also den anfänglichen Flight Simulator, den kann ich nicht. Ich habe gerade ein Video dazu gefunden. Sollen wir uns das einmal kurz anschauen, wie die erste Version von Flight Simulator aussah?
Ja. Oh ja, bitte. Das ist also die von 1982.
Ja, der auf dem Apple II.
Oha.
Kann ich das, wie kann ich das teilen? Präsentieren.
Ich erwarte Schlimmes.
Bildschirm teilen. Fenster.
Und mir hat gerade erstmal Klick gemacht, als das Jan erzählt. Ja, weil das natürlich war da Microsoft Flight Simulator noch nie Welt, also früher nicht schon immer Weltkugel, ja. Das war schon früher mal achso, nur kleine Zonen, natürlich. Das hat der Computer gar nicht geschafft. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das erst später möglich wurde, dass man die ganze Welt befliegen kann. Ne?
Das seht ihr das jetzt? Wow.
Ja. Oder war Paris, hab's doch gesehen. Am Straßennetz.
Es geht nur, geht nur eine Minute 30.
Turbulenzen.
Aber immerhin in Farbe.
Oh, aber das war damals, war das Nonplusultra, ne? Es hat, wie viele Farben hat das? 3 Farben?
Nein, 16.
Ja, 16, ja.
Okay, aber da sind nur 3 Farben rausgemacht worden.
Also, ja, das ist eine Startbahn.
Krass, ne? Das ist wir krass. Sehen hier eine grüne Startbahn mit weißem Himmel und unten noch auf der unteren Hälfte die ganzen Instrumente. Ich muss das mal für ganz die Hörer viel. Hier, ja, wir sind ja immer noch im Podcast, erklären.
Das ist ja tatsächlich beim Flight Simulator ja schon immer so gewesen, ne? Dass der halbe Bildschirm immer nur aus diesen Instrumententafeln bestand. Ich glaube, das kam auch der Rechenleistung immer so ein bisschen zugute. Wobei das hier gerade auch trotzdem ruckelt wie Sau.
Ja. Eigentlich kann man das gar nicht 50, 90
pro Sekunde.
Als
Flüssigkeit
pro Sekunde. KI Multiframe-Rechnung mit der 50-90, dann läuft das flüssig.
Das ist Hammer.
Ja. Richtige Cockpit-Ansicht, die gab es wahrscheinlich dann auch erst ab den 2000ern irgendwann. Ne?
Ja, also da. Die Instrumente sind noch das einzig Spannende.
Ja, sonst erkennt man ja nicht viel, ne? Aber das kommt grafisch schon dem nahe, was ich 1991 gespielt habe. Nur etwas flüssiger und ja, etwas besser schon. Also es war wahrscheinlich eine etwas spätere Version dann schon von. Ich kann mir vorstellen, es gab wahrscheinlich gar nichts anderes als den Flight Simulator oder den Microsoft Flight Simulator zu der Zeit, was Richtung Simulation geht.
Mich würde, bevor wir in die Tiefe einsteigen, ganz kurz mal eure Meinung interessieren. Simulationen haben schon immer funktioniert. Und jetzt sehen wir gerade, wie gruselig das doch im Prinzip ist. Und nichts anderes war ja auch Grand Prix Circuit damals. Da hat man auch nichts erkannt, obwohl man schon Reifenverschleiß und sowas simuliert hat. Völlig Banane im Prinzip. Aber es hat trotzdem fasziniert und Spaß gemacht ohne Ende. Und das hat ja auch dazu geführt, dass dann die Simulation praktisch ja ihr eigenes Genre ja gefunden hatte. Und bis heute, wenn man jetzt sieht, WRC oder Formel 1, das ist quasi fotorealistisch oder auch der neue Flight Simulator. Aber es muss doch noch ein bisschen mehr dahinter stecken, wie eben der Jan gesagt hatte aus Wikipedia, die Welt so real wie möglich abbilden, weil es muss doch sehr viel auch mit Fantasie und Gefühl und so zu tun haben, sonst hätte man sich das doch damals nicht angetan.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ne, was ist denn so der Reiz an einer Simulation? Und da habe ich so zumindest für mich die Definition herausgefunden, ja, etwas zu erleben, was man real zum Beispiel nicht erleben kann. Ne? Also ich sag mal, mit einem tollen Rennauto über eine Nordschleife rüberpesen. So, das ist etwas, was man ja normalerweise nicht erleben kann, oder eben halt mit einem F-18 Kampfjet durch die Lüfte fliegen, so, das ist den meisten von uns auch vergönnt. Und ich finde, das ist für mich zumindest ein Reiz für Simulation.
Ja, genau. Ja, würde ich also auch so sehen.
Absolut. Ne? Ja, aber reichte das damals schon aus? Weil, mal ehrlich, damals konnte man nicht unterscheiden, ob man jetzt ein F-18 oder in einem Rennauto sitzt. Vom Prinzip. Ja, jetzt bin ich da voll bei dir. Jetzt bin ich absolut bei dir. Aber ich weiß nicht, ich erinnere mich an die Zeiten früher, wo die Grafik grottig war und trotzdem wollte man die Nordschleife fahren. Und so Quatsch ist. 1000 andere Kurse machen auch Spaß. Aber nein, man wollte trotzdem, dass alles so schlecht aussieht. Man genau weiß, die Nordschleife frisst noch mehr Ressourcen. Wollte man sie trotzdem fahren. Da steckt irgendwie Spirit auch dahinter. So ein bisschen. Aber es geht halt dahin, wie du schon sagst. Man kann es nicht selber, also will man es egal wie, halt zumindest virtuell.
Ja, es war damals Nordschleife auch mal wünschen, halt, muss ich sagen. Die Nordschleife ist halt das, was du kennst. Ne? Und das willst du dann natürlich... Ja. Willst du dann natürlich, ja, oder es macht wahrscheinlich dann auch Sinn, was zu machen, was man kennt. Wie bei
mit einer Simulator
mit dem Pickesee, ne, und dem lokalen Flugplatz.
Wir waren da, also damals kannten wir ja auch noch nichts Besseres. Es gab ja auch nichts Besseres. Damals war das der Standard einfach oder das, was am meisten aus der Hardware rausgeholt werden konnte. Und der Rest hat die Fantasie erledigt. Das war für mich hat das einen hohen Realismusgrad gehabt damals.
Ja,
klar. Das hat es jetzt immer noch. Und ich frage mich, wie sieht es in 20 Jahren aus? Aber der Flight Simulator 2020, 2024, die sind natürlich mit dem, was wir da gesehen haben, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Und da gibt es dann auch VR-Unterstützung. Das gab es damals auch nicht.
Wenn die Zuhörer mal möchten, können sie ja mal selber mal gucken, nach dem Spiel mal schauen. LHX Attack Shopper, das gab es für PC ab 286er. Wer das mal selber sich mal anschauen möchte, das habe ich damals gesuchtet, ja, kann man wirklich schon so sagen, wochenlang vor einem MS-DOS-Spiel. Und dass diese Grafik, ja, wenn sich das jemand mal angucken möchte, diese Grafik empfand ich damals als hyperrealistisch. Ich fand die super cool. Mit so Polygon-Grafik war das, ja. Also wenn du das jetzt anguckst, dann bekommst du einen Schreck, ne? Aber das war damals für mich ein Grafikwunder, ne? Da haben wir euch damals mit anderen Augen gesehen, da. So begründe ich das ein bisschen mit.
Ja, das hat man ja
kaum manche. Gesagt, ne?
Zu jeder Zeit hat man immer gesagt, es kann nichts Besseres geben. Wow, sieht das toll aus. Also eigentlich.
Immer, du hast damals gesagt, das sieht toll aus.
Immer wenn eine neue Grafikgeneration rauskam, hat man gesagt, boah, das ist ja
fotorealistisch.
Fotorealistisch, ja. Und das wird niemals besser aussehen als das. Und dann 5 Jahre später sieht es dann nochmal besser aus. Und dann denkt man wieder, boah.
Ja.
Wo soll das hinführen? Ja. Du, das denke ich heute nicht mehr. Heute weiß ich, dass es wahrscheinlich niemals fotorealistisch aussehen wird, weil sie uns das schon seit 20 Jahren versprechen. Aber gut.
Ja.
Jetzt nähern sich die Fotos den Simulationen an mit KI. Insofern ist es dann wieder fotorealistisch.
Stimmt, ja. Das Thema hatten wir ja letztens erst in unserem Podcast.
Ich würde ganz gerne noch mal einmal die Kurve mal woanders gerade mal hinmachen, weil jetzt haben wir irgendwie über Fahr- und über Flugsimulationen gesprochen und ganz viel noch gerade schon ein bisschen über den Flight Simulator. Aber es gibt ja auch andere Arten von Simulationen. Und wenn man da mal nachschaut, ich meine, war mir jetzt, ne, zuerst habe ich auch gedacht, klar, Fahr- und Flugsimulationen, da war wir eben halt bei Motion Bus, die eben halt da viel ganz erlebt haben und so weiter. Aber es gibt ja eben halt auch noch, sagen wir, Überlebenssimulation. Es gibt Lebenssimulation, es gibt auch Arbeitssimulation oder Städtebausimulation. Selbst Sport- und Forschungssimulation gibt es. Und habe ich gedacht, ja, stimmt, klar. Ich habe damals unheimlich gerne SimCity gespielt. Und auch das ist eine Art Simulation, nämlich eine Städtebausimulation, wo im Prinzip ja ein Stadtleben dann virtuell am Computer dann simuliert wird mit all seinen Facetten, Energieversorgung, Straßenverkehr, die Leute gehen arbeiten, müssen irgendwie da hinkommen und weil nicht, man hat Kriminalität und weiß nicht, Umweltverschmutzung, die sich ausbreitet vom Industriegebiet, so, also das fand ich damals ja schon unheimlich spannend und faszinierend, so diese ganzen Wechselwirkungen, die eben halt da stattfinden. Das kam mir da einfach nochmal in den Sinn, als ich mich hier so ein bisschen auf die Folge vorbereitet habe. Habt ihr da noch etwas, wo ihr gerade spontan dran denkt, so was ihr vielleicht auch in jüngerer Vergangenheit mal in die Richtung gespielt habt, was vielleicht so abseits von Fahr- und Flugsimulationen war?
Ich wollte immer ein Operationssimulator. Das wollte ich mal ausprobieren, stimmt, aber das Dr. war eher Bibber.
Gibt's doch in NVR.
Den gibt's doch in NVR. Genau, das habe ich auch damals, als ich wie heißt sie nochmal, HP Reverb G2 hatte, habe ich versucht, das zum Laufen zu kriegen, habe ich immer nur einen schwarzen Bildschirm bekommen, weil ich wollte wissen, wie das aussieht, wie ich da, also ist ja so ein Ulk-Spiel, dann kann er ja so einen Patienten zu Tode operieren irgendwie und irgendwelche Sachen machen. Das ist ein VR-Spiel, genau. Wie heißt das denn? Operationssimulator oder Surgery Simulator oder so, ne? Simulator, genau. Ja, sowas.
Der Arzt. Ja, wir haben das mal für einen Podcast auch getestet, damals die PlayStation VR-Version. Aber es ist ein ganz furchtbares Spiel und das hat auch nichts mit Simulation zu tun. Ne?
Also, mal guck mal, so werden auch Ärzte ausgebildet.
Da geht es nur darum, den Patienten möglichst weh zu tun, glaube ich.
Ich habe meine Experience.
Ich glaube, die sind vorher schon tot, glaube ich.
Ich habe meine Experience gemacht, dort wurde original gezeigt in VR, wie eine Knieoperation gemacht wird. Das war so bestimmt, ich weiß nicht, was da im Meniskus, keine Ahnung, was dort getauscht wurde, was da gemacht wurde, ja. Aber du warst live dabei, wo das Knie geöffnet wurde und das alles gemacht wurde. Und das war eigentlich, kannst du sagen, Comic-Grafik, ne? Aber das war zu realistisch für mich. Das war für mich sehr anstrengend, das zu schauen. Tatsächlich. Ja. Aber sehr interessant, weil das war wirklich akkurat gemacht. Wie das dann mit dem Werkzeug benutzt werden, um das Knie aufzuspreizen und dann das rauszuschneiden. Und das war sehr lecker.
Ja, ist das vielleicht für eine Arztausbildung so eine Art Trainingssimulation gewesen? Oder?
Ja, nee, das gibt's für jeden. Also das ist jetzt nichts Spezielles. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Das gab es mal, ob es das auf Steam mal zum Download gab oder so. Das war kostenlos und das war bloß so 10 Minuten, konntest du dir das anschauen. Das war auf jeden Fall aber sehr interessant. Und außerdem weiß ich jetzt, dass es wie bei Fleischer auf dem Tisch ist, dann, wenn die Tränke nie machen.
Chirurgen sind eigentlich Sadisten.
Aber zurück zum Thema Simulation.
Ja.
Klar, Wirtschaftssimulationen sind ja auch heute noch ein Thema. Ne? Also das ist so das, was ich neben VR noch am häufigsten spiele. Also sowas wie Planet Coaster, ne? Freizeitpark Simulation oder Planet Zoo, Zoo-Simulation. Das sind so. Ansonsten, gut, das ist dann auch wieder Fahrsimulation, aber Eisenbahn, auch immer sehr gerne.
Ja, Skyline Cities ist das neue SimCity, kann man sagen, ne? So, der Geist hier Nachfolger, kann man so sagen.
City Skylines, ja.
City Skylines, sowas, ne?
Wobei, genau. Wobei ja der zweite Teil bis jetzt immer noch nicht ordentlich funktionieren soll. Ne?
Euro Truck Simulator nicht vergessen.
Der auch, wobei das ja auch wieder ein Fahrsimulator ist.
Ja, ja, aber es ist schon so ein bisschen mit so einem Berufsantouch halt, ne? So Kurzmühle bei Motion Basti gewesen.
Ja.
Ja, stimmt.
Ich hatte vor einiger Zeit gab es im Quest Plus Abo mal das Spiel Green Hell VR. Mhm. Ist schon ein älteres Spiel, gibt es auch für alle möglichen anderen Plattformen. Und das ist ja im Prinzip so ein Survival-Simulator, könnte man ja sagen. Wo man ja im Prinzip im Dschungel dann an irgendeiner Stelle dann mal ausgesetzt wird und muss dann im Prinzip dann gucken, dass man Wasser kriegt, dass man genug zu essen kriegt, dass man Tiere jagt, dass man nicht, sich vergiftet und daran stirbt, dass man genug Schlaf kriegt. Also das fand ich unheimlich spannend und reizvoll und hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch?
Ich habe Bilder davon gesehen, aber ausprobiert habe ich es nicht. Ja.
Ich kenne es. Kenne ich nicht, aber hört sich interessant an. Aber ich habe mal wie hieß das denn? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das war aber nicht realistisch. Deswegen würde ich das nicht als Simulation bezeichnen, aber es ging auch ums Überleben. Man musste dann Feuer machen und Essen sammeln. Aber man wurde dann von irgendwelchen Fantasy-Wesen angegriffen nachts. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Simulation bezeichnen. Aber ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Das war aber auf jeden Fall bockschwer.
Muss eine Simulation immer realistisch sein oder kann ich auch irgendwas simuliert werden, was halt unrealistisch ist
und
gerade da auch seine Stärken ausspielen?
Dann kann man ja alles als Simulation bezeichnen. Also macht Simulation nicht aus, dass es etwas, was es in der Realität gibt, simuliert?
Ja, ja, klar. Du kannst das ist auch so, wie du sagst. Also Computerspiele, könnte man fast alles im weitesten Sinne irgendwo als Simulation bezeichnen. Das ist ja nun sehr breit. Wie hoch der Prozentanteil dann jetzt wirklich eine Simulation
ist. Ich kann auch nur etwas simulieren, was es auch in real gibt.
Und wer Raumschiff-Simulator? Ja, es gibt keine Raumschiffe, also vermutlich, ja.
Vielleicht
auch doch, ja. Aber ich meine, wir gehen jetzt davon aus, dass es keine gibt, sagen wir mal, und das ist doch eine Weltraumsimulation. Ja.
Da wird aber etwas simuliert, was es geben wird. Was es im Film gibt oder in irgendeiner Serie, okay.
Ja, aber auch für wissenschaftliche neue Erkenntnisse wird ja auch KI benutzt, um Sachen zu simulieren, um neue chemische Verbindungen zu entdecken. Und also der Begriff Simulation ist schon wirklich sehr weit gefasst. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel drunter nehmen. Mhm. Und Simulation wird genutzt, um Sachen zu üben und auch um Erkenntnisse zu gewinnen, ne? um neue Sachen zu entdecken auch. Oder eben auch fürs Freizeitvergnügen in VR irgendwo hinzufliegen oder.
Das heißt, dann ist Call of Duty tatsächlich eine
Ein Kriegssimulator.
Ja, nein, ich würde aber da ein bisschen differenzieren wollen. Solange sich ein Spiel oder eine Anwendung halt nur auf einen Kern bezieht, wie bei Call of Duty, dass du halt nur schießt und so weiter und alle anderen Aspekte des Überlebens in Anführungsstrichen ausblendest, da würde ich trennen. Das ist keine Simulation. Wenn du aber sowas wie Star Trek Bridge Crew spielst, wo du praktisch das ganze Schiff am Laufen halten musst oder so und nicht nur auf der Kampfstation bist und deine Phaser abfeuerst, da würde ich vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich gebe dem Hanni natürlich recht. Eigentlich kann man nur simulieren, was es auch gibt. Aber dann hast du ja die Tür zum Film aufgemacht und da gibt es ja dann theoretisch alles. Ich würde es halt so ein bisschen weiter trennen wollen und sagen würden, wenn nur eine Facette gezeigt wird, wie das so wie beim Ego-Shooter nur durch die Gegend rennst, deine Waffe auflevelst und ansonsten zusehen musst, dass du so viel wie möglich Punkte kriegst, dann ist es in dem Sinne nicht direkt eine Simulation, sondern da gehört dann mehr dazu. Was weiß ich, sich drum kümmern, dass ich abends einen ruhigen Schlafplatz habe und so weiter, wie eben der Jan das erzählt hatte bei dem anderen Spiel und sowas, um sich um Essen zu kümmern und sowas. Das gibt's natürlich bedingt auch mit den Medical Packs und so weiter, aber das geht mir nicht weit genug, damit ich es dann Simulation nennen würde.
Genau, genau. So würde ich es auch sehen bei Weltraumsimulationen. Zum Beispiel Elite Dangerous sehe ich als Weltraumsimulation, ganz klar. Aber so ein Star Wars Ballerspiel im Weltraum, würde ich mich schon schwer tun, das als Weltraumsimulation zu betiteln. Ja, dann würde ich sagen, das ist wirklich ein Weltraumballerspiel. Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich der Komplexitätsgrad irgendwie, der beim, ja, der da irgendwie noch mit reingebracht wird. Also das bei Elite Dangerous zum Beispiel kann man, also es ist mega komplex von der Steuerung her, du kannst da mega viele Sachen machen. Das ist eine Open World und da muss man sich reinarbeiten in so ein Spiel. Und ähnlich ist es ja auch, also wenn man den Max von Flight Simulator sehr ernsthaft betreibt, kann man sich da ja auch richtig reinarbeiten und die Simulation wirklich bis ins Exzessive irgendwie auskosten. Kann natürlich auch so einfach rumfliegen, aber ja, ist schon, hat er ja schon einen Anspruch irgendwie auch, dass man, wenn man das spielt, im Kopf zumindest auch dazu in der Lage wäre, ein richtiges Flugzeug fliegen zu können.
Aber da kann ich auch noch was dazu sagen. Da werden vielleicht der ein oder andere Hörer vielleicht auch sogar nicken. Es gibt tatsächlich sogar dann, wenn es dann um das High-Level-Simulation geht, es gibt auch Leute, zum Beispiel Digital Cockpit Simulator, da sagen die Fans, dass Microsoft Flight Simulator keine echte Simulation ist, weil es zu weit weg ist. Ja, so. Sowas habe ich tatsächlich in der Szene schon öfter gehört, dass das Microsoft Flight Simulator nicht, der Flugmodell, muss man dazu sagen, ne, nicht realistisch genug ist. Das ist eher so Arcade. Ja, sowas habe ich tatsächlich schon gehört. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin da viel zu schlecht drin. Ich finde, auch DCS fühlt sich besser an, aber ob ich das jetzt realistischer, weiß ich nicht. Ganz, ich bin ja nun kein echter Pilot, ne. Aber selbst da wird differenziert, ja.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde einmal kurz nochmal einen Schwenk dazu rübernehmen, wenn man jetzt mal sich anschaut, Fahr- und Flugsimulatoren. Ich habe, so wie ihr auch früher mal die ersten Simulationen gespielt habt, wahrscheinlich auch irgendwie mit Tastatur, Maus, angefangen zu spielen und also den Flugsimulator mit Tastatur zu fliegen ist natürlich ein Graus und ich kann mich noch daran erinnern, das war zwar nicht für den Flugsimulator, aber für irgendein anderes Flugspiel, was ich damals hatte, dass ich mir dann meinen ersten Joystick gekauft habe. Und damit dann rumzufliegen, das war natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. So, das hat sich viel besser und viel natürlicher und realer angefühlt und man konnte viel feinfühliger das Flugzeug dann steuern und das hat also mir zumindest unheimlich viel Spaß gemacht. Weiß nicht, was für einem Zubehör habt ihr vielleicht damals angefangen? War es auch der Joystick oder habt ihr, weiß ich, irgendwie vielleicht sogar ein Lenkrad irgendwie euch angeschafft?
Puh. Joystick, ja. Das war eigentlich immer das Maximum, was ich hatte. Also lange. Jetzt mittlerweile halt so einen einfachen HOTAS, also so einen Schubregler. Einen
richtigen Joystick oder einen Competition Pro?
Der nur den hatte ich natürlich auch. Aber es gab ja auch auf dem C64 auch schon Joysticks, die schon ähnlich wie so ein Flugzeug, Kampfflugzeug Hebel da irgendwie designt waren, ne?
Ja, das gab's ja.
Nee, immer nur Tastatur bei mir, leider. Joystick konnten wir uns nicht leisten. Da waren wir leider mittellos.
Die Offenbarung war der Analogstick bei der PlayStation.
Ja.
Das war die Offenbarung fürs Rennspielfahren. In Anführungsstrichen in den jungen Jahren, vor Lenkrad natürlich, aber aus dem Steuerkreuz dann zum Analogstick zu wechseln, gerade zum Beispiel bei Gran Turismo oder so, wenn man PlayStation behaftet ist, das war schon sensationell. Ich habe zwar nie richtig gut gekonnt, mit dem rechten Stick Gas und Bremse zu betätigen. Da hört dann bei mir die Koordination auf. Aber das Lenken, das war schon sehr wichtig und hat auch die Rundenzeiten erheblich gedrückt.
Mhm. Mhm. Auch wenn man es nicht glauben mag, war lange Kürzer, das Rennfahrer.
Bitte?
Ich war lange Tastenrennfahrer.
Ja, Cursor-Tastenrennfahrer.
Was ist das?
Nur die Pfeiltaste an der
Tastatur, ja. So. So bin ich auch Rennen gefahren früher, ja.
Und ich komme damit das gut klar, also wirklich. Ja, ja.
Ja, damals waren die Spiele ja auch noch nicht so feinfühlig, da war das nicht schlimm. Da konnte man mit den Pfeiltasten ganz gut eigentlich lenken.
Ah, ich spiele den Need for Speed immer noch mit Cursor-Tasten durch.
Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe auch Rennspiele unheimlich lange dann eher mit dem Gamepad dann gespielt, mit den Analogsticks und also auch Gran Turismo oder Need for Speed. Und hatte damals aber einen Freund, der mehr so Enthusiast war und immer so den größten Monitor, die schnellste Grafikkarte und hast du nicht gesehen, hatte. Und auf einmal hatte der dann ein Lenkrad am Tisch geklemmt und ja, also das war für mich zum Beispiel eine Offenbarung, wie man halt Rennspiele vernünftig spielt und dann natürlich mit Pedalerie eben halt dabei. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie 3 Wochen später, also der war dann auch so davon angefixt, dass er dann irgendwie sich tatsächlich dann von irgendeinem Auto, ein Autositz dann dahin gestellt hat, irgendwie auf eine Platte mit 2 Reifen drunter zum Beschweren, damit es nicht wegrutscht. Und dann sind wir da heiße Reifen gefahren. Also und das hat sich bei mir so eingeprägt, dass ich danach nie wieder ein Rennspiel mit Gamepad langfristig angefasst habe, weil das fühlte sich einfach dann falsch an. So habe ich gedacht, nee, so fährt man kein Auto. Also das muss ein Lenkrad jetzt irgendwie sein. Und wie oft ich dann überlegt habe, mir mal ein Lenkrad zu holen mit Pedalerie und es jedes Mal nicht getan habe. Ja, also nicht, weil ich da nicht nur Rennen fahre, sondern eben halt auch viele andere Spiele spiele und das war mir dann irgendwie dann ein bisschen zu einseitig dafür eben halt, keine Ahnung, 300 Euro auszugeben. Das hat mich lange Zeit davon abgeschreckt irgendwie und jetzt gab es eine kleine göttliche Fügung so, dass ich das hier in die Runde mal kundgetan habe und der Nanni, der sagte auf einmal, ey, weißt du was, ich habe da noch was. Da habe ich noch ein Lenkrad. Kannst du mal ausleihen.
Habe ich.
Hier vorne stehen. Müsste ich mal wieder ausprobieren. Ich habe letzten 2 Wochen kam ich überhaupt gar nicht dazu, leider. Beruflich bedingt. Aber da habe ich wieder gemerkt, ja, das ist es. So fährt man Rennen. Mhm.
Ja, mein erstes Lenkrad, das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Da habe ich mir dann mal eins gekauft. Aber ich war auch da immer noch arm. Ich war ja noch Schüler und es war dann so ein kleines, ich weiß noch, es war blau und Vollplastik und es konnte halt lenken. Ne? Es hat wahrscheinlich so 50 Mark gekostet.
War, und, war das digital? War das so 1 und 0 lenken oder war
das Puti? Ja,
nach Feedback frage ich jetzt gar nicht.
Das weiß ich nicht mehr. Es hatte auf jeden Fall so einen Klinkenanschluss für an die Soundkarte, um dann mit so einem den Sound abzugreifen und den Rumble-Effekt zu simulieren. Also das hatte es schon.
Spannend.
Und dann sind wir damit Rennen gefahren. Ne? Das hat auch schon deutlich mehr Spaß gemacht als mit Tastatur. Ich hatte tatsächlich nie einen Joystick, außer am Atari 2600. Aber da gab es keine Simulationsspiele für. Also vielleicht schon. Ich hatte keinen. Defender ist ein Simulationsspiel. Das hatte ich tatsächlich, aber ich würde das jetzt nicht als Simulation.
Nein. Defender of the Crown oder was?
Nee, Defender ist so ein Side-Scroller-Ballerspiel. Ja. Aber für damalige Werte hätte ich es vielleicht sogar auch da als Simulation bezeichnet.
Ja, also, ich habe ja die ich hätte auch noch was. Ich hole da mal eben was. Oh.
Jetzt wird's spannend. Was hat er denn jetzt vor?
Für unsere Zuhörenden, Stefan ist aufgestanden und holt gerade was.
Hier, ich habe mir tatsächlich noch nicht viel Zubehör geholt, also für irgendwelche Simulationen. Und ich habe mir eine irgendwann Krücke. Mal hier diesen... Das ist ein Gunstock.
Aha.
Schon mal gesehen.
Was kann das? Das ist das Teil, was da bei dir immer hinten...
Das hängt da immer im Hintergrund. Das benutze ich nie, weil ich auch gar keine passenden Adapter für meine... Jetzt muss ich halt mal, das hängt man sich hier so um.
Ist das quasi so, wie ein Minigolfschläger? Nur
kann man dann so. Bam. So geht das. Cool. Das fühlt sich dann relativ authentisch nach einem Gewehr an, was man hier halt im Anschlag an der Schulter hat. Genau, und da kann man die Controller reintun. Das sind jetzt hier Adapter für die Pico 4, die ich mal hatte. Deswegen, die passen nicht mehr. Und das kann man dann benutzen für Ballerspiele.
Und Bastel
für Kriegssimulatoren.
Hat tatsächlich mal drüber nachgedacht, sowas zu bauen mit Rückschlag. Das wollte ich damals mal machen. Da hatte ich so gedacht, oh, das könntest du mal umsetzen. Habe ich dann nicht gemacht, weil viele andere dumme Ideen da waren und da habe ich das nicht umgesetzt. Aber war damals so eine Idee von mir. Als ich frisch mit VR angefangen habe, dann kamen auch Simulationen, den Rest kennt er, aber ich habe auch andere Spiele natürlich gespielt und das waren halt so Onward und so diese Ballerspiele, ja, diese bekannten. Und da habe ich mir damals gedacht, Mensch, jetzt baust du dir dafür einen Gunstock mit Rückschlag. Das war tatsächlich so der Plan mal, aber naja, hatte ich eine andere dumme Idee und dann war es vom Tisch. Aber hätte auch genauso kaufen,
das war ziemlich teuer.
Ja, heute gibt's das. Heute gibt's das
tatsächlich, genau, ja. Kann man kaufen, ja.
Jetzt haben wir aber schön den Bogen gefunden zur VR oder zum VR. Wie wichtig da theoretisch, der Jan hat ja eben eingeleitet, was für Hilfsmittel benutzt man und so weiter. Und du hast gerade den Gunstock gezeigt auf der PlayStation, ganz, ganz, ganz früh schon bei Far Cry, der Aim-Controller. Sensationell cool, wenn du in der virtuellen Realität bist. Und du hast praktisch die Hände an der richtigen Position, was du dann auch im Spiel so vorgezeigt kriegst. Oder ich darf an unsere legendären Tischtennisschläger oder Minigolfschläger erinnern, die wir ja auch verteilt haben in der Zuhörerschaft vom VR-Podcast. Den Tischtennisschläger-Adapter dafür. Wir haben ja die gedruckt, aber vielleicht habe ich mich auch völlig versprochen, egal. Aber gerade in der virtuellen Realität ist das nochmal so heftig, wenn du das passende Zubehör hast. Und das muss nicht toll sein. Das muss einfach nur passen und funktionieren. Dann kann das noch so blöd aussehen. Aber es ist krass. Und ich meine, natürlich, das krasseste und geilste hat der Motion Basti natürlich zu Hause stehen. Das
genau, mein Pinball-Automat. Richtig.
Das ist echt ein krasses Gerät. Das ist auch ein Simulator.
Ja.
Also prinzipiell Pinball, ne?
Alles was... Pinball-Simulator. Du hast ja die VR-Brille, ja, und deine Controller, die übernehmen ja die Hände. Und dann kannst du damit auch Sachen machen und so. Na klar, das ist immersionssteigernd. Aber jedes Mal, wenn du irgendwas Besonderes spielst, wo man irgendwie die Immersion mit irgendeinem Gadget erweitern kann, dann nimmt man das immer dankend an, weil das immer gleich nochmal einen Ticken mehr Spaß macht. Ja, das ist dann wie das Lenkrad, Minigolfschläger, Tischtennisschläger mit Gewicht, ja, irgendwie sowas, was das... Bin mir nicht jetzt sicher, aber ich glaube, ich habe mal sogar gesehen, der Pfeil im Bogen, dass es sogar sowas mal gab. Das ist so.
Gibt's auch, ja.
Ja, sowas. Und das ist immer, ja, bei mir ist es ja in deinem Pinball-Automat, dass ich mir so Knöpfe dran gemacht habe. Wenn man dann Pinball spielt, kann man dann halt die Immersion deutlich steigern. Ja, es macht deutlich mehr Spaß. Wo ist es immer so ein Ding, ja? Weil das ist immer, wie das Jan schon bei dem Lenkrad gesagt hat, ist es ja bei den Gadgets noch schlimmer. Das ist dann wirklich meist für ein Spiel. Ja, dann will man wirklich das wissen. Ja, das ist
genau.
Für nichts anderes. Du nimmst es dann nur noch dafür.
Aber ja, man legt sich so fest mit diesem Zubehör, ne? Und dann, wenn man es nicht oft nutzt, dann liegt es halt einfach in der Ecke rum. Da habe ich so einiges von.
Da fällt mir gerade nochmal echt ein Beispiel ein. Das war derselbe Freund, der dieser Enthusiast, der hatte damals die Xbox und dafür gab es das Spiel Steel Battalion. Ich glaube, es war der erste oder zweite Teil, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es zu dem Spiel, müsst ihr mal googeln, es gab zu dem Spiel einen Controller. Ein Controller ist. Eigentlich waren es irgendwie, glaube ich, aus drei Controller-Teilen bestehend. Das war im Prinzip so ein halbes Mech-Cockpit, was man dann im Prinzip vor sich hatte mit ganzen Schaltern und mit Notausschalter und also abgefahren, das Ding. Das hat geleuchtet wie eine Kirmes, wenn du das eingeschaltet hast. Und du musstest irgendwie am Anfang irgendwie 20 Knöpfe erstmal in der richtigen Reihenfolge drücken, damit der Mech überhaupt gestartet ist, so. Und dann bist du eben halt damit dann losmarschiert, hattest rechts und links irgendwie einen Joystick dann in der Hand und richtig abgefahren. Das hat sau viel Spaß gemacht, so. Aber dann, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Das war irgendwas, keine Ahnung, 300, 400 Euro oder so wahrscheinlich. Und
469 Dollar.
Genau. So, und ja, das ist halt für dieses eine Spiel. Ne? Ja, natürlich total immersionssteigernd. Das war natürlich super. Ja, ich hätte es wahrscheinlich damals nicht ausgegeben, aber wenn man Enthusiast ist, so, dann macht man das. Hat bestimmt heute einen totalen tollen Sammlerwert oder so, kann ich mir vorstellen.
Wenn's sieht doch hochwertig aus.
Ist. Ja,
sieht definitiv. Heute noch hochwertig aus.
Ja.
Und ging sogar als Star Wars Konsole durch.
Es gibt ja auch Leute, die bauen sich echt die krassesten Sachen. Also abseits vom Basti, der sich den Motion Seat da gebaut hat, gibt es ja Leute, die bauen sich ein ganzes Cockpit nach von einer Boeing 747 oder von einem Airbus und ja, haben dann die ganzen Knöpfe auch eins zu eins dann da umgesetzt in einem Cockpit und das finde ich krass. Also das kostet einfach immens viel Geld, aber das ist dann so investiert in ein Lieblingshobby und da sind, glaube ich, Leute, die machen dann auch wenig anderes an Simulatoren. Sie sind darauf spezialisiert dann, ne?
Da habe ich eine Anekdote und zwar einer aus meinen Zuschauern, ja, ich habe ja auch einen kleinen YouTube-Kanal, Werbung, und habe ich einen Zuschauer, der hatte im Keller tatsächlich eine Boeing. Ja, der hat das Ding sich über Jahre lang aufgebaut. Also das Cockpit von einem Boeing natürlich, ja. Und das war auch, ich habe da Fotos gesehen von, hat da richtig toll gemacht, ja. Also wirklich mit allem drum und dran und eine spezielle Simulation, die nur für dieses Flugzeug war. Ja, da hat er ein bestimmtes Cockpit nachgebaut von irgendeiner Boeing 737 oder so, keine Ahnung. Ja, so. Und hat er sich Sitze besorgt, die echten und alles möglichst realistisch. Und da waren, weiß ich, ob es Beamer war, das Bild oder so. Auf jeden Fall, so wie man sich das vorstellt, so als krasses Cockpit. Und es gibt ja nun die einen, die lieben VR und die anderen sagen, ich möchte lieber, ich ziehe dann die Haptik vor, mir ist das wichtiger als die VR, weil ich dann halt alle Knöpfe benutzen kann und so, ja, weil ich dann so praktisch das echt fühlen kann. Und wie man sich das so jetzt vorstellen kann, dadurch, dass es mein Zuschauer ist, hat er sich aber dann später umentschieden. Der hat sich über Jahre das Ding im Keller aufgebaut, ja. Und jetzt hat er gesagt, weißt du was? Motion mit VR ist doch eigentlich doch cooler. Hat er sich so entschieden, ja. Muss man ja immer für sich selbst entscheiden. Und der hat den ganzen Keller wieder auseinandergebaut, hat sich jetzt ein Motion Seat gebaut mit VR. Krass. Argument ist halt, jetzt hat er die Force, was er vorher nicht hatte. Ja, er konnte sein Haus schlecht auf dem Motion Seat stellen. Und dann ist es so, dass er jetzt mit einem VR-Headset kann er jedes Flugzeug fliegen und ist nicht mehr gebunden an ein Flugzeug. Ja, nachher hat er jetzt nicht mehr diese schöne Haptik. Ja, aber das macht er jetzt das trotzdem, das ist es ihm wert. Er hat jetzt für sich entschieden, dass es dann mit VR dann doch cooler ist. Wollte ich mal gesagt haben.
Ja, krass. Was hat er mit dem ganzen Krempel gemacht?
Verkauft.
Boah, ein Vermögen, ja.
Boah, sehr viel Geld. Hat mir das gesagt gehabt, wie viel tausende Euros das waren. Oh, da alles einzeln verkauft, zerlegt und an andere Enthusiasten verkauft, die das brauchen.
Oder hat er das Geld für den Seed ja schon zusammen gehabt, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, bestimmt. Stimmt, das ist teuer.
Habe ich tatsächlich auch im Vorfeld so bei der Recherche zufolge gesehen, dass Unternehmen hier irgendwo in Deutschland gibt, so, die auch damit werben, die verkaufen praktisch Flugstunden, wo man dann in einem real nachgebauten Cockpit, also auch aus Originalteilen dann im Prinzip, dann auf einem Motion-Gestell dann im Prinzip dann fliegen kann. Also das ist auch durchaus ein Geschäftsmodell, was man daraus machen kann.
Ja. Sau cool, muss ich sagen. Mhm.
Ja, genau, also es gibt verschiedenste Hardware, die im Prinzip dann die Simulation dann einen besser bedienen lassen, damit die Immersion dann praktisch ja dann auch einfach steigern. Und man kann es ja irgendwie im Prinzip ja immer noch mal mehr und mehr dann auf die Spitze treiben, um eben halt es so real wie möglich dann eben halt zu erleben. Wir haben ja gerade jetzt schon darüber gesprochen, was man da alles machen kann. So, und es gibt dann auch Motion Seats, wie wir jetzt erleben durften. Und für mich war das jetzt zum Beispiel nicht eine ganz neue Erfahrung. Ich kann mich daran erinnern, wir waren ja schon mal, also der Nanni und der Hanni, wir waren ja zum Beispiel schon mal im Holo-Café hier in Düsseldorf. Die hatten da auch so ein, man muss im Gegensatz dazu sagen, jetzt einen kleinen Motion Seat. Also das war im Prinzip ein Sitz auf einem Gestell aufgebaut, was weil irgendwie sich ein bisschen bewegt hat, irgendwie in sehr eingeschränkter Weise und da die Bewegung simuliert hat. Das war für mich die allererste Erfahrung. Dann waren wir noch in der VR-Arkade in Bochum. Da hatten die auch sowas. Weil ich im Holo-Café, da war das mit VR-Brille. Und im VR-Arkade Bochum, ich glaube, da war VR-Brille oder eben halt das 3-Monitor-Setup oder ja. Ein großer Curved-Monitor war das. Ne? Wie würdet ihr denn sagen, wie unterstützt das im Prinzip das Erleben einer Simulation? So ein kleiner Motion Seat und ein großer Motion Seat.
Ich meine, alles, was man hat, egal ob klein oder groß, jedes bisschen zusätzliche Hardware steigert natürlich die Immersion und ist positiv. Also das ich glaube, in Bochum, das war so im Nachhinein für mich das schlechteste Erlebnis. Aber in dem Moment war es natürlich eine tolle Steigerung zu dem Spiel ohne Sitz.
Ein Motion Seat ist besser als kein Motion Seat.
Ein Motion Seat ist besser als kein Motion Seat, ja.
Nee, da bin ich nicht der Meinung. Also ich habe auch wirklich mal eine richtig miese Erfahrung mit einem Motion Seat gehabt.
Tut mir leid, dass du bei mir noch das alle musst, das ist ja schlechter. Nee,
ich habe tatsächlich noch mal eine schlechtere Erfahrung gehabt.
Noch schlechter.
Bei dir war sie nicht. Nein, die war bei dir ja nicht schlecht. Die war aber auf mich nicht gut abgestimmt. Das habe ich so zumindest für mich verstanden. Ich habe auch mal so ein Motion Seat ausprobiert in so einem VR-Arcade und bin da auch einen Rennsimulator drin gefahren. Das habe ich nur 2 Minuten ausgehalten und dann wollte ich da raus. Einfach, weil das so ein Rumgeeiere war. Und da war auch an der Bewegung nichts wirklich so synchron. Also es war so eine matschige Bewegung. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das ist dann auch für mich auch nicht immersionsfördernd. Also dann denke ich ja, also wenn das jetzt immersiv ist, dann wird mir im echten Leben dann aber auch schlecht in diesem Auto. Dann wäre es natürlich ein reales Abbild. Aber
wenn das zu, wenn das zu
dem Spiel hat gepasst,
hat gepasst. Und so, ja, dann macht es auch wirklich keinen Spaß. Dann würde ich auch kein Motion Seat vorziehen.
Nee,
aber vielleicht
Truck Simulator auch nicht.
Vielleicht hat der Motion Seat ja gar nicht Schuld, sondern derjenige, der das eingestellt oder eingerichtet hat.
Beides möglich.
Das wäre dann Fehler gemacht. Also wenn das nicht passt, klar, wenn einem schlecht wird, dann ist kein Motion Seat besser als ein Motion Seat. Dann würde ich auch sagen, ist ohne VR besser als mit VR, wenn einem VR halt schlecht wird.
Richtig.
Aber wir haben ja festgestellt, das ist alles Gewöhnungssache und
individuell.
In den meisten Fällen schon. Ja. Ja. Aber Stefan, war das nicht auch so, dass dir auch bei den Sim Racing schlecht wurde ohne Motion in VR? Hattest du nicht das auch mal erzählt?
Nee, so ganz kurzes Unwohlsein mal, aber ach so, Sim Racing ohne, ganz ohne Motion, so im, ja. im VR, ne? Ja, es ist mir auch, das bekommt mir auch nicht so gut.
Also ja, nämlich auch nicht. Also
aber ich bin da auch nicht, ich bin da auch nicht so drin. Das ist auch nicht so mein, Simulator-Medium. Ich
deswegen
fliegen immer schon total gerne da, und da habe ich dann auch gar keine Probleme bei dir damit gehabt, ne?
Ja, da wenn es ohne Motion halt schon ein schlecht wird, dann ob da jetzt die Motion auch noch zusätzlich schuld ist oder nicht, verstärkt das vielleicht noch ein bisschen oder so, ja. Aber bei mir war es ja auch so, mir war ja auch schlecht ohne Motion. Ja, tatsächlich.
Musste mir das aber ich dachte immer, die Motion, die hilft dann vielleicht, dass es nicht so schlecht geht. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass mir bei Rennspielen bisher ohne Motion doch eher schon mal schlecht geworden ist. Nicht bei jedem Spiel, aber je nach Spiel halt. Und Motion zählt eigentlich noch gar nicht. Also weder bei dir noch bei
außerhalb dran kommt, umso besser. Ja, also
in Bochum oder Düsseldorf.
Dir wird ja nur schlecht, weil die Bewegung nicht das ist, was dein Gehirn erwartet. Ne?
Genau.
Und je näher die Bewegung an dem dran ist, umso weniger wird dir schlecht. Das ist der Grund.
Also bei Gran Turismo 7, da habe ich mal an so einem PlayStation-Stand das in VR einmal ausprobieren können und da ist mir auch relativ schnell schummrig bei geworden. Dann hat mir das keinen Spaß mehr gemacht.
Ja. Aber dann müsste doch theoretisch, wenn du keinen Motion Seat hast und dir schlecht wird, dann müsste doch ein Motion Seat, der perfekt die Bewegung simuliert, besser sein als kein Motion Seat, der keine Bewegung simuliert. Also
ich habe in Dirt ja zumindest
ein guter Motion Seat müsste ja dann vielleicht doch ein bisschen helfen.
Kann sein. Also Dirt ist ja schon ziemlich heftig auch von den ganzen Schleudern und dem Rutschen und da habe ich zumindest eine Strecke bis zum Ende durchgefahren.
Aber Motion, was die Sache gerade realistisch anfühlt. Wer von uns fünf kann jetzt behaupten, er weiß, wie es sich anfühlt, mit 220 in einem Klasse B Rallye-Auto durch den Wald zu donnern?
Da gibt's ja auch
ich weiß Leute, nicht, wie sich das wirklich anfühlt.
Das ist ja nicht da, wenn du genau. da lang knallst. Das ist ja in dem Moment, wo du zum Beispiel bremst oder so, da ist das ja meistens. Ja, das sind immer so diese.
Ja, klar. Ich weiß, was du meinst, klar.
Und das einfach da so lang springen, da wird der eigentlich nicht schlecht von.
Aber Stefan hat auch recht, es wird einem im wahren Leben auch schlecht.
Ja, also es gibt ja Leute, die setzen sich neben einen Rennfahrer und fahren dann auf den Nürburgring einmal mit und die denken sich nachher auch, oh Scheiße, hätte ich das mal lieber sein lassen. Die haben dann auch real Angst und die werden da auch reisekrank.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe ja mir den Spaß ja mein letztes Jahr gegönnt, ne? Mich mal einmal um die Nordschleife herumkutschieren zu lassen, so mit so einem Hyundai Ioniq 5N mit 610 PS und das war eine abartige Tour und also ich war am Ende zwischen Enthusiasmus und Todesangst war ja alles dabei und diese Fliehkräfte und das Gefühl in den Kurven so zu hängen irgendwie, wo ich dachte, boah, wie schnell kann man Kurven fahren, wusste ich noch gar nicht. Und aber interessanterweise, das war was ich beim Motion Basti bei dem Simulator ansatzweise durchaus wieder verspürt habe, so dieses Gefühl in einem Rennwagen zu sitzen, diese Kurven mit hoher Geschwindigkeit zu durchfahren, so das kam so zwei, dreimal auf. Ich kannte jetzt die eine Rennstrecke da jetzt nicht, die du mir da vorgesetzt hast mit dem offenen Rennwagen. Aber das kam so dem Echten irgendwie so doch ein bisschen nah. Also das hat mich dann total begeistert und wo ich da gedacht habe, so boah, Mensch, also es kann ja wirklich schon in Richtung Realismus gehen, mit so einem Motion Seat.
Ja, lässt sich alles sehr individuell einstellen. Ja? Mhm. Manche Forces fühlen sich realistischer an, manche nicht. Ja, und jetzt, wenn du jetzt selber so einen Stuhl hast, du kannst dir das dann so einstellen, dass es dann für dich immer das Beste ist. Ja, das macht viel aus. Das ist wirklich auf deine Ansprüche, auf wie du das magst, einzustellen. Allein schon im Force Feedback Lenkrad, ja. Jeder stellt das anders ein. Jeder hat für sich ein anderes realistisches Empfinden, was richtig ist und was nicht richtig ist, ja. Und so ist es auch genau das gleiche auch mit dem Motion Seat. Wenn du selber so ein Ding stehen hast, du stellst den dir so ein, wie das Tier passt, und am Ende bist du begeistert von deinem Setting. Ja, dann ja. So ist das dann halt, so kommt das.
So, jetzt würde ich ganz gerne mit euch vielleicht so Richtung zum Abschluss nochmal einmal die Frage erörtern wollen, ob oder inwieweit VR jetzt für Simulation im Prinzip nochmal oder was bedeutet VR für Simulation? Ist das jetzt so der heilige Gral, das, worauf Simulatoren-Fans, sage ich jetzt mal, gewartet haben, um eben halt es noch realistischer zu haben? Oder ist es einfach nur ein Detail von vielen, wo man sagen kann, dadurch kann man es noch ein bisschen besser erleben? Was meint ihr?
Ja, ich glaube, dass es nicht für alle der heilige Gral ist. Ich habe da ein Beispiel aus der Praxis. Ich war mal in so einem Simulatorladen, wo man Rennsimulatoren fahren konnte, und die waren auch mit Motion. Und der hatte aber keine VR-Brillen da. Der hatte einfach nur. Also wirklich gute Motion Seats waren das, und der hatte drei Bildschirme davor, und da war seine Welt. Da hatte er mehrere Teile von, und da konnte man Rennen fahren. Und ich habe dem immer gesagt, mach doch mal eine VR-Brille da dran. Ja, probiere ich vielleicht mal irgendwann aus. Aber das war überhaupt nicht sein Interesse da. Und für ihn war das der perfekte Simulator, so wie der da stand. Ich glaube, das ist nicht für alle der heilige Gral. Für mich schon, aber nicht für alle.
Ja, das bekomme ich ja mit in der Motion-Szene. Ja, da sehe ich das genauso. Da gibt es Leute, die wollen Motion und VR. Es gibt Leute, die wollen, naja, in meiner Sinn, dann ist es dann halt dann nur Motion ohne VR-Brille. Ja, das bei mir, obwohl die Tendenz zur VR-Brille langsam hingeht. Also bei den Motion-Leuten, muss ich sagen, da geht wirklich die Tendenz zur VR-Brille.
Ja, sie muss halt funktionieren gut. Das ist das Entscheidende. Und da sind wir so langsam an der Schwelle, dass es zunehmend der Fall ist. Aber man muss es auch von Simulation zu Simulation sehen. Bei einer Rennsimulation, wenn du drei riesen Bildschirme hast, die gut verankert sind auf deiner Motion-Plattform und da nichts rumwackelt und du wirklich das Gefühl haben kannst, du bist ja auch fokussiert. Wenn du mal siehst, es gibt ja so Videos, wo du beim Rennspiel eigentlich hinguckst. Das sind ja nur in Anführungsstrichen wenige Quadratzentimeter oder Quadratdezimeter, die du ja auf deinem Monitor eigentlich, wo du dich drauf fixierst. Insofern das nette Umfeld, dass man sagt, ich kann nach links schauen, ich kann nach rechts schauen, ich kann nach hinten schauen, das tust du ja gar nicht, wenn du die schnelle Runde fährst, in Anführungsstrichen. Insofern kann man auch in drei Monitoren, glaube ich, ganz gut eintauchen und verschwinden. Aber das Nonplusultra ist natürlich dann das Nonplusultra ist dann halt die Brille, wenn sie denn dann auch so ein gutes Bild liefert und so, sage ich mal, immersiv dann auch in der Framerate, in der klaren Darstellung und so weiter halt ist. Und natürlich dann im Idealfall kein Motion Sickness verursacht durch irgendwelche Gründe, die wir jetzt nicht länger erörtern wollen. Und der zweite Punkt ist, ja, ich sag mal, eine Wirtschaftssimulation. Und da ist es vielleicht besser, zwei, drei Bildschirme zu haben, als eine, ich sag mal, eine VR-Brille am Kopf zu haben.
Ja, die VR-Brille erfüllt ja nun noch zwei Punkte. Ne? Und das ein Punkt davon, gibt es ja Verrückte, die sich das auch mit Monitor-Sim umsetzen. Und zwar ist es die Abschottung. Ja, wenn du so eine VR-Brille aufsetzt, hast du ja praktisch nichts anderes mehr als diese Simulation vor dir. Und es gibt Leute, die tun ihren Seat so abschirmen, so dunkel machen, dass sie bloß noch den Bildschirm vor sich sehen. Ja, weil die wollen dann sozusagen von der Umwelt nichts mehr mitbekommen. Das gibt's, ja. Da gibt's wirklich einige Menschen, die das so machen. Die dann kein VR machen wollen, aber unbedingt sich abschotten wollen. Die Funktion hast du halt VR schon. Und das zweite ist halt dann noch die Steven-Wirkung, ne? Da, selbst wenn du nur auf einen kleinen Punkt guckst und dann auch in 2D abtauchen kannst, es fehlt dir dann trotzdem noch diese Tiefenwirkung.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Das ist für mich oberwichtig jetzt. Also ich würde immer noch auf Motion verzichten, aber nicht auf VR. Mhm.
Dann gib mir deinen Motion und du kriegst mein VR. Super.
Ja, also wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke an die Zeit, wo ich mir die Quest 2, das war ja meine erste VR-Brille, als ich mir die gekauft habe und habe die aufgesetzt, das war erstmal so, wow. Ne? Ich glaube, den Moment kennen wir irgendwie alle. Man ist da in dieser Welt drin und man kann da, wow, man drin rumlaufen und man bewegt sich und kann da vorne um die Ecke gucken und so. Und das ist ja absolute Wahnsinn irgendwie, ne? Und bei mir kam dann nach ein paar Tagen dann einfach so ein bisschen die Ernüchterung, wo ich dann gedacht habe, mir fehlt da irgendwie aber trotzdem etwas, und zwar ist das die Haptik. Ich kann nichts anfassen, ich habe nichts in der Hand, so, ne, wenn ich da vorne, weiß nicht, mein Spielbereich, der ist jetzt irgendwie auch nur 2,5 mal 2,5 Quadratmeter eben halt groß, und irgendwann kommt dann halt die Wand, das heißt, ich kann da auch da vorne gar nicht mehr um die Ecke herumlaufen und so weiter, also da fehlt mir da entsprechend so der Realismus dann in VR einfach, ne? VR finde ich da eben halt toll und schön. Aber dann, irgendwas ist halt für mich nur ein Aspekt irgendwie, um eben halt die Immersion nochmal zu steigern. Und das würde ich sagen, trifft im Prinzip auf Simulation für mich dann genauso auch zu. Also ich sag mal, ein Motion Seat könnte ich auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr gut mit Monitor-Setup genießen und hätte da wahrscheinlich auch mein Spaß mit, und die Bewegung, weiß nicht, würde für mich auf jeden Fall die Immersion dann auch entsprechend steigern. Und mit VR ist das dann halt nochmal eine Stufe mehr so. Aber es ist nicht so dieses, jetzt bin ich komplett abgetaucht und ich bin komplett in dieser Welt drin, und es fühlt sich jetzt real an. Also das verspüre ich da halt noch nicht.
Ich brauche Geruch. Und ja, mehr fühlen noch.
Benzingeruch, ja. Oder was?
Nee, in VR. Aber
um das Thema, wenn wir jetzt mal einen Ausblick in die Zukunft geben, das, was der Jan jetzt gerade beschrieben hat, das wird ja haptisch in puncto Geräten sehr schwierig zu sein. Da sind wir ja irgendwann bei der nächsten Stufe, dass man sagt, sowas muss man eigentlich neuronal steuern. Dass praktisch die Bewegungen und die Gefühle, die man haben müsste, wenn ich jetzt, was weiß ich, vor mir die Tasse anfasse, dass ich das halt simuliert bekomme, ja, ich sag mal, im vielleicht schlimmsten, aber auch besten Sinne, halt direkt über eine Schnittstelle, also ich hoffe mal nicht eine Schnittstelle, sondern nur halt direkt halt über Impulse und so weiter.
Du willst dir einen Chip implantieren lassen oder was?
Ja, so weit muss es ja nicht gehen. Das kann ja vielleicht auch anders funktionieren. Wir haben doch vor 3-4 Folgen auch darüber gesprochen, dass doch, keine Ahnung, Meta oder wer es ist, da doch fleißig am dran arbeiten ist. Oder war es Elon Musk, der Verrückte? Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber der macht auch mit Implantaten. Mhm. Da kriegst du was.
Stimmt,
kriegst
der so macht eine, mit Implantaten,
so eine Schnittstelle, ja. Eine richtige Schnittstelle.
Nee, tatsächlich ja. Ist die hier, die Entwickler Valve, die basteln an so ein Zeug rum gerade.
Mhm. Also ich fände das schon cool, eine Schnittstelle zu haben.
Also ich habe mich heute auch geschnitten.
Lest euch Ready Player 2 durch, das ist das Buch hier, die Fortsetzung von Ready Player 1.
Ach. Und, habt ihr das Video? Habt ihr das Video gesehen, wie die Tesla-Autos? Habt ihr das Video gesehen, wie die Tesla-Autos alleine auf dem Firmenhof da rumfahren, von der Produktion zur Auslieferung und ganz, ganz alleine, ohne alles? Also, wenn der mal schlecht drauf ist, dann fahren alle Teslas, die hier bei uns vor der Haustür stehen, weg. Ja. Ohne, dass du drin sitzt.
Ach, nee, wusste ich nicht. Krass.
Es sieht richtig cool aus. Also wirklich, da siehst du also hunderte von Teslas ohne Fahrer drin sitzen, die dann halt einfach von ihrer einen Station zur nächsten Station fahren oder zum Bahnhof, also zum Firmenbahnhof, wo sie verladen werden. BMW hat sowas Ähnliches auch, aber nicht so autonom vom Auto an sich, sondern die werden über ein Leitsystem gesteuert mit Trackern und so weiter. Und da siehst du auch immer, wie das Lenkrad zackelt. Also das hat nichts mit vernünftigen Fahren zu tun, aber auf dem Gelände von Tesla fahren die Dinger rum wie in Amerika quasi schon ohne alles. Ja. Und wenn du überlegst, dass das ja nur programmiert ist und dieses Auto hat eine offene Schnittstelle zu seinem Erbauer, ganz einfach, die wir auch nicht kontrolliert bekommen. Und ja, ist ja so, wenn der schlecht drauf ist. Ich meine, bei Mercedes und Audi wird es auch nicht anders sein. Die werden auch die Möglichkeit haben zu sagen, das Auto wird nicht mehr gestartet. Aber es fährt zumindest noch nicht weg von alleine.
Krass.
Mhm. Mhm. Ja, das ist die logische Konsequenz, das so zu machen, das so umzusetzen, finde ich.
Ja. Ja, spart Geld.
Ja, genau, die Gehirnschnittstelle. Das war auch so eine Sache, wo ich mir eben halt im Vorfeld die Frage gestellt habe, so wie real können eben halt Simulationen noch werden? Bleibt ein spannendes Thema, ne? Also wenn man sich auch überlegt, so was Leute in VR eben halt alles anstellen mit Körpertracking und so weiter, um eben halt da auch sich möglichst real im virtuellen Raum zu simulieren.
Siehst du, Hanni, jetzt komme ich doch noch dazu, schaut euch den Film Zero Gates an.
Bin ich. Hab ich gesehen.
Ja, oder den Film Existenz gibt's auch noch. Falls den jemand kennt.
Aus tatsächlich.
Da ging es nämlich auch schon um Bioports. Mhm.
Wo ja, man tatsächlich.
Wo man eine Schnittstelle hatte. Und teils um Virtual Reality auch schon.
Ich hatte auch, genau, davon habe ich auch gelesen. Ich hatte nochmal recherchiert. So, es gibt eine Dissertation aus 2018 von einer guten Dame, die heißt Rebecca H., eine Deutsche, die dessen Dissertation heißt Simulation und virtuelle Welten. Man kann ein bisschen rein gucken, wenn man über wenn man das sucht, so dass so ein Ausschnitt über, weiß nicht, Google Books oder so, wie das da heißt, hast du ein bisschen abgebildet. Und da im Prinzip der Untertitel heißt Theorie, Technik und mediale Darstellung von Virtualität in der Postmoderne. Und da geht es eben halt im Prinzip auch ganz viel um Simulation, wie sie im Prinzip in Literatur, Film und Computerspielen dargestellt werden. Und da war nämlich auch bei Filmen wurden eben halt Matrix und Existenz erwähnt. Und bei Literatur war es zum Beispiel in Neuromancer und Snow Crash. Ja, Snow Crash ist ein Buch, was ich mir jetzt auch nochmal holen werde. Neuromancer habe ich da hinten im Regal stehen, leider noch nicht gelesen, das werde ich irgendwie jetzt auch nochmal tun. Und diese Dissertation, die kann man kaufen. Ich glaube, daraufhin hat sie ihren Doktor gemacht. Habe ich jetzt günstig geschossen und kommt aber leider erst die nächsten Tage. Das war jetzt, habe ich leider zu spät gesehen. So, das hat mich ein bisschen geärgert, sonst hätte ich da gerne für die Folge hier noch ein bisschen mehr mich da reingelesen. Ja. Klingt ganz spannend, schön, was sie da geschrieben hat. So. Ja, okay, Leute. Wenn nicht noch irgendeiner eine spannende Anekdote hat oder so, dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. War total spannend, so verschiedene Aspekte von Simulationen und Simulatoren zu erörtern. Und ja, Leute da draußen, wenn euch das auch gut gefallen hat und ihr vielleicht auch euch vielleicht hier etwas gefehlt hat an Simulationen, die wir jetzt nicht benannt haben, aber die euch irgendwie beeindruckt haben und vielleicht ja ihr mal hier benennen wollt oder so, dann schreibt es sehr gerne in den Kommentarbereich hier unter das YouTube-Video oder auch in den Podcast-Catcher, den ihr da jetzt gerade verwendet. Aber YouTube ist, glaube ich, noch das, was wir so mit am ehesten dann auch sehen werden. Und ja, da kann ich nur auch empfehlen, den Kanal vom VR-Komplizen, also von unserem Stefan hier. Ne, da. ja, zu abonnieren. Das würde ihm uns sehr helfen. Lasst ein Like da und wie gesagt, sehr gerne einen Kommentar. Könnt auch gerne Kritik oder weiß nicht, Lob äußern. Das würde uns auch sehr freuen und uns unterstützen. Dann haben wir noch die Webseite vom VR-Podcast. Die dürft ihr auch sehr gerne besuchen, euch da mal umschauen. Da gibt es ja auch noch die regulären Folgen des VR-Podcasts, die in die regelmäßig, unregelmäßig herauskommen. Und
die Website wird auch demnächst vielleicht wieder ordentlich aussehen.
Sehr schön. Sehr schön, super. Was aber sehr gut, ich war vorhin nämlich nochmal drauf und was man dabei sehr gut auch sehen kann, ist der Link zu unserem Discord-Kanal. Und jawohl, das können wir auch absolut empfehlen, da mal reinzuschauen. Da sind wir unterwegs, tauschen uns da aus. Man kann da verschiedene Sachen auch kundtun, nachfragen oder zum Beispiel sich für eine Spielrunde mal verabreden. Ich glaube, das ist auch das, was wir mal wieder ein bisschen mehr ins Leben rufen wollen. Und ja, seid einfach herzlich willkommen.
Auch da könnt ihr natürlich kommentieren und falls ihr euch bei YouTube nicht registrieren wollt.
Ja,
gibt's ja. Dann müsst ihr euch bei Discord registrieren.
Ja, diese kleine Hürde gibt's tatsächlich, aber das, die scheint überwindbar zu sein. Ja, und wenn ihr vielleicht ein Thema habt, was euch besonders auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, Mensch, das finde ich aber toll, wenn die fünf Jungs da mal drüber sprechen würden oder vielleicht habt ihr ja auch mal Bock, irgendwie hier mit dabei zu sein. Auch sowas kriegen wir vielleicht eingerichtet, wenn das entsprechend ein total spannendes Thema ist. Dann, ja, wie gesagt, meldet euch bei uns über die entsprechenden Kanäle und dann schauen wir, wie wir da miteinander in Kontakt kommen. Okay, super. Dann würde ich sagen, jeder noch ein Schlussgrußwort.
Tschüss!
Im Uhrzeigersinn.
Tschüss.
Ja, ja, tschüss auch von meinerseits.
Jo, macht's gut. Ich hoffe, hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wann kommt die nächste Folge? Haben wir noch gar nicht gesagt. Moment. Ich gucke das gerade, dann schiebe ich das hinterher. Die kommt
also am... Also auch der 5.3.
Nee, der 2.4. Der 2.4.
Ach Gott. Habe ich mir bei der letzten Folge auch verhauen.
Heute ist der 5.3.
Ja, genau das gleiche. Heute ist der 5.3. Und wir hören uns wieder am 2.4. Und ja, bis dahin kommt bestimmt auch noch ein VR-Podcast. Und einige Videos beim VR-Komplizen. Also tschüss.
Bis bestimmt.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ciao.